Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Himmlischer Vater, eindrücklich hast du uns deine Kreativität und deine Schöpfermacht vor Augen gestellt. In allem, was um uns herum ist. Von den Prozessen, die in Atomen vor sich gehen, über das Wunder des Lebens, hin bis zur Schönheit der Tiere und Pflanzen. Vom komplexen Zusammenspiel der Kräfte beim Wetter und Klima, über die Genialität unseres Erbgutes, bis zu der unvorstellbaren Ausdehnung und den Kräften des Universums, deren Ordnung du bestimmst. Himmlischer Vater, schenk uns einen wachen und glaubenden Geist, der in allem deine Handschrift und den Beweis deiner Liebe erkennen kann. Wir bitten dich, dass du unser Herz mit Staunen und Ehrfurcht erfüllst, dass wir Geborgenheit und Glück finden in dem Zuhause, das du uns mit dieser Welt bereitet hast. Rüste uns auch mit Erkenntnis, Demut und Willen zur Wahrheit aus, damit unser Verstand sich nicht über die Beschaffenheit dieser Welt in die Irre führen lässt. Du bist die Wahrheit. Darum kommen wir jetzt zu dir. Amen. Ich freue mich sehr, dass heute die Schriftlesung der Schöpfungsbericht von einem promovierten Physiker vorgelesen wurde. Ohne dir, lieber Christoph, dabei irgendeine bestimmte Deutung des Textes zu unterstellen, weiß ich ganz sicher, dass Gott diese Welt planvoll und aus freier Initiative geschaffen hat. Dazu bekennst du dich gerne. Warum mich das freut? Weil direkt nach dem Unglauben und der Undankbarkeit in unseren Herzen heute vor allem eins einem gelungenen Erntedankfest im Wege steht. Der Zweifel daran, ob Gott die Welt überhaupt geschaffen hat. Vor 2 Wochen, 4. Klasse, Grundschule. Thema Erntedank. Verbunden mit dem Schöpfungsbericht. Schon beim ersten Satz, den auch wir vorhin gehört haben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, schnellen Schülerarme energisch in die Höhe. Aber, die Wissenschaft hat doch bewiesen, dass Gott die Welt gar nicht gemacht hat. Das war doch der Urknall. Da stehe ich, armer Tropf, als Lehrer nun und habe plötzlich Worte wie Wissenschaft, Beweisen und Urknall im Raum stehen, von denen die Schüler wohl sehr wenig verstehen, übrigens auch sonst viele Menschen, aber die in diesem Zusammenhang eine zwingende Tatsache sein sollen, die man absolut nicht hinterfragen kann. Sicherlich begegnet dieser Satz nicht nur mir in unzähligen intelligenteren und weniger intelligenten Abwandlungen ständig. Die Behauptung von der Unvereinbarkeit moderner Naturwissenschaft und eines Glaubens an einen Schöpfer, und wenn er nichts geschaffen hat, können wir ihm an Erntedank auch nicht danken, der die Welt nicht nur geschaffen hat, sondern auch erhält und regiert und der Wunder tun kann, das wird uns wie ein Mantra eingetrichtert. Das geht nicht zusammen. Lehrer tragen diese Behauptungen in der Schule vor. Professoren an Universitäten und kämpferische Atheisten, wie etwa ein Richard Dawkins, unterstellen allen, die eine andere Meinung vertreten, Wissenschaftsfeindlichkeit, Rückständigkeit, ja sogar die Verantwortung für alle Kriege und alles Übel in dieser Welt. Die ständige und laute Wiederholung macht aber eine grundverkehrte Aussage nicht richtig, egal aus wessen Mund sie kommt. Und weil mir die Formulierung so gut gefällt, lese ich sie nochmal vor. Die ständige und laute Wiederholung macht eine grundverkehrte Aussage nicht richtig, egal aus welchem Mund sie kommt. Es gibt an Erntedank wunderbare, nächste Folie, wunderbare Predigtexte und es gibt so viel zu sagen, dass unsere Seele erhebt, uns zu Gott hinzieht und uns gut tut. Und ich hätte gerne über einen dieser Texte gepredigt. Dankbarkeit, Gelassenheit auch angesichts von Gottes Weltregierung in den Krisen unserer Zeit. Die Frage, wie wir mit dem haushalten, was Gott uns anvertraut. Warum dann, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, vielleicht denkt sich mancher auch, warum dann schon wieder das Thema Schöpfung? Ich möchte jetzt was sagen. selbst wenn sie das selbst glücklicherweise nicht betreffen sollte. Und sie sind in der glücklichen Situation, Gott gegenüber dankbar zu leben, und all diese Fragen fechten sie nicht im Geringsten an oder treiben sie auch nicht um. Ich sage Ihnen, Ihren Enkelkindern oder Arbeitskollegen, einer ganzen Gesellschaft wird unter dem scheinbaren Vorzeichen von Wissenschaft der Glaube regelrecht ausgetrieben. Ja, so möchte ich es formulieren, ausgetrieben. Wenn Sie das Thema jetzt nicht interessiert, dann tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie bitte auf die Knie und beten Sie während dieser Predigt jetzt dafür, dass es Eltern, Lehrer, Professoren und Journalisten gibt und dass die junge Generation Gesprächspartner findet, die ihnen Gottes Schöpfung wieder groß machen und die sich nicht an der Austreibung des Glaubens beteiligen. Und beten Sie dafür, als hinge Ihr Leben davon ab. Denn mit der Frage der Schöpfung steht und fällt die Wirklichkeit unseres Glaubens. Wenn Gott die Welt nicht gemacht hat, dann haben wir Menschen uns Gott ausgedacht. Also alle, die jetzt nicht zum Gebet übergehen oder das lieber später tun wollen, stehen jetzt gemeinsam mit mir vor der spannenden Frage, wo soll man bei diesem unglaublich vielschichtigen Thema eigentlich anfangen? Und für mich stellt sich die Frage mit dem Blick auf die Uhr, wo und wie ich bei dem Thema wieder aufhören soll. Aber das ist was anderes. Ich könnte jetzt viele Argumente ins Feld führen für die Schöpfung. Aber ich möchte viel grundsätzlicher anfangen und mich dabei auf das Zitat meines Schülers stützen. Aber die Wissenschaft hat doch bewiesen, dass Gott die Welt gar nicht gemacht hat. Das war doch der Urknall. Ich schlage einfach Folgendes vor. Wir untersuchen den Satzteil, die Wissenschaft hat doch bewiesen, einmal genauer. Und wenn wir das machen, dann werden Sie merken, wie Sie plötzlich Luft zum Atmen bekommen und wie wir aus der Defensive herauskommen. Dass es den behaupteten Gegensatz von Wissenschaft und Glauben gar nicht geben kann. Ich sage nicht geben muss. Ich sage, es gibt ihn nicht. Es kann ihn gar nicht geben. Noch mehr, ich bin sogar davon überzeugt, dass wir als Christen die Anwälte eines gesunden Menschenverstandes sind, der die Wissenschaften fördert. Dass Aussagen über die Schöpfung oder über Gott nicht Gegenstand der Naturwissenschaften sein können, sondern der Philosophie und dem Glauben zugehören, das zeigt sich daran, dass die Glaubensauffassung von Wissenschaftlern zu ihrer persönlichen Meinung und nicht zum Ergebnis ihrer Wissenschaft gehört. Es ist nicht so, wie etwa Richard Dawkins behauptet, dass der Glaube oder der Unglaube das Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit wäre. Also ich gehe mit Glauben ins Labor rein und komme ohne Glauben aus dem Labor wieder raus. Oder ich blicke mit Glauben durch das Teleskop und komme ohne wieder raus. Nein, es ist nicht so, dass es das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung ist, ob man an Gott glaubt oder nicht. Ich möchte Ihnen das an zwei Beispielen erklären. An zwei Beispielen von Forschern, die in ihren Bereichen zu den Besten der Menschheitsgeschichte gehören. Das eine ist der Brite John Polkinghorne. John Polkinghorne ist 2021 verstorben und gilt als einer der führenden theoretischen Physiker im Bereich der Quantenphysik. Ihm passierte etwas, das mir leider nie passieren kann. Das sage ich mit echtem Bedauern und ohne Koketterie. Ihm passierte etwas, was mir leider nie passieren kann. Ihn faszinierte die, so wörtlich, formale mathematische Schönheit der Quantenmechanik und Relativitätstheorie. Also die mathematische Schönheit der Theorien. Und so weiter, die unerklärbare Effektivität der Mathematik in den Naturwissenschaften. Mit anderen Worten ausgedrückt, für Polkinghorne war es mehr als erstaunlich, dass wir mit mathematischen Formeln überhaupt zum Ausdruck bringen können, was in dieser Welt passiert. Das ist eigentlich erstaunlich und überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und genauso, dass plötzlich alles eine wunderschöne Symmetrie besitzt. Also, alles ist ganz elegant und präzise mathematisch beschreibbar. Polkinghorne legte in den 70er Jahren seine Professur für Physik nieder, studierte Theologie und wurde anglikanischer Priester. In der Folgezeit schrieb er sehr wichtige Bücher über das Verhältnis von Wissenschaft und Glaube. Im Zeitalter der Naturwissenschaft an Gott zu glauben, so etwa der Titel eines seiner Bücher. Was bedeutet das für ihn? Ich sage es nochmal, im Zeitalter der Naturwissenschaft an Gott zu glauben, es bedeutet für ihn, ich habe die Gewissheit, dass hinter der Geschichte dieses Universums ein Gedanke und eine Absicht steht. Dieser eine verborgene und zugleich gegenwärtige Gott ist anbetungswürdig und er ist der Grund all meiner Hoffnung. So Polkinghorne. Das zweite Beispiel, das ich nennen möchte, ist eins aus der Medizin und Biologie, Sir Francis Collins. Er gilt als einer der führenden Genetiker unserer Zeit. Er hat beispielsweise herausgefunden, welche gendefekte Erbkrankheiten wie die Mukoviszidose auslösen. Aber noch viel wichtiger, er war der Leiter des Human Genome Projects, in dem unzählige Wissenschaftler an der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes arbeiteten. Also wenn man so will, das innere Programm, das in jedem von uns tickt und dafür sorgt, welche Haarfarbe wir haben, wie unsere Nasenform aussieht, wie nachher unsere Sprache irgendwann einmal klingt. All das ist in unseren Genen festgelegt. Und die Frage war, können wir das entschlüsseln? Wie sind die Informationen eigentlich in uns drin? Bei Collins ist Folgendes spannend, dass er während seiner wissenschaftlichen Karriere die längste Zeit überzeugter Atheist war. Also jemand, der glaubt, dass es keinen Gott gibt. Er hat den Glauben an Gott konsequent abgelehnt. Heute steht in meinem Bücherregal ein Buch von ihm mit dem Titel The Language of God, also zu Deutsch die Sprache Gottes. Ein Wissenschaftler präsentiert Argumente für den Glauben. Die Gene, so sagt Collins, sind die Sprache Gottes. Was meint er damit? Die Vielzahl komplexer Informationen in unseren Genen widerspricht jeder zufälligen Entstehung. Sein anschaulicher Vergleich, wir stellen uns mal eine Druckerei vor, so eine alte Druckerei, die es noch gab mit so beweglichen Lettern. Vielleicht kennt ihr das, wie man die früher so zusammengesetzt hat, hat alles zusammengeschoben und geguckt, dass es schön aussieht. Dann ist es auf die Druckerpresse gekommen, Druckerplatte runter und man hatte eine schöne Seite. Collins verwendet folgendes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind in solch einer Druckerei, mit diesen ganzen vielen Bleibuchstaben und sie zünden eine Bombe, es gibt eine Explosion und dann fällt ein 20-bändiger Brockhaus vom Himmel. Chaos und Zufall, Explosion, die Buchstaben sind ja alle da und am Schluss geordnete Informationen, wobei die 20 Bände Brockhaus im Vergleich zu unseren Genen ja noch ein sehr schwaches Beispiel sind. Das ist eine sehr hochkomplexe Information in unserem Erbgut. Das hat Collins zum Nachdenken gebracht. Heute ist Collins überzeugter und bekennender Christ. Er sagt, eine zufällige und planlose Entstehung dieser hochkomplexen menschlichen Erbinformation ist für ihn völlig undenkbar. Ein Zitat von ihm: Der Gott der Bibel ist zugleich der Gott des Genoms, also des menschlichen Erbgutes. Er kann in einer Kathedrale angebetet werden, in Klammer oder in der Kreuzkirche, oder auch im Forschungslabor. Spannender Gedanke, Gott im Forschungslabor anzubeten. Seine Schöpfung, so Collins, ist majestätisch, atemberaubend und wunderschön. Ein anderes Zitat von ihm: Glaube und Verstand schließen sich keineswegs aus. Wie viele behaupten, das haben sie auch nie. Polkinghorne und Collins stehen für die beiden, für unser heutiges Weltbild prägenden Naturwissenschaften, für die Physik und für die Biologie. Ihr Beispiel ist für kämpferische Atheisten wie Richard Dawkins ein Ärgernis. Denn sie widerlegen die Behauptung, dass Glaube und Wissenschaft einander ausschließen würden. Mehr noch, bei Polkinghorne und bei Collins stützt ihre wissenschaftliche Arbeit ihren Glauben. Aber, und das ist mir jetzt sehr wichtig, weil auch von christlicher Seite manche Argumentation unsauber und unfair läuft. Es ist ganz wichtig, weder Polkinghorne noch Collins können ihren Glauben beweisen. Und sie tun das auch nicht. Die mathematische Schönheit in der Quantenphysik ist ein Hinweis auf den Schöpfer, aber kein Beweis. Die atemberaubende geplante Komplexität des menschlichen Erbgutes ist ein Hinweis auf den Schöpfer, aber kein zwingender Beweis. Glaube und Wissenschaft ergänzen einander. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Weise auf die gleiche Welt. Es ist die eine Welt, in der wir leben, und sie ist viel mehr als das, was wir mit der einen oder anderen Perspektive verstehen können. Glaube und Wissenschaft ergänzen einander und schließen sich nicht aus. Die Wissenschaft hat doch bewiesen. Was also ist die Wissenschaft und was ist ein Beweis? Zuerst müssen wir festhalten, Wissenschaft ist ein menschliches Unternehmen. Dazu gefällt mir das folgende Bild ganz gut. Hier, ja. Und da gibt es erstmal qualitativ auch keinen Unterschied. Also jeder fragende Mensch ist ja zuerst einmal ein Wissenschaftler, nur dass das Ganze dann methodisch diskutiert und streng ausgerichtet wird. So, also ein menschliches Unternehmen. Es ist der Versuch unseres menschlichen Geistes, Regelmäßigkeiten in den Abläufen der Natur festzustellen und Ursachen für bestimmte Dinge zu finden. Dabei, und das ist ein wichtiger Satz, den habe ich von Erwin Schrödinger, einem der Begründer der modernen Physik, dabei befragen wir als Menschen die Natur. Es ist nicht so, dass die Natur mit uns spricht und sozusagen irgendwann sagt, hier, ich zeig dir mal meine Geheimnisse und dann sozusagen den Mantel aufschlägt, so wie irgendwie früher bei Graf Zahl oder wer war das irgendwie jedenfalls, irgendeiner bei der Muppet Show oder sowas oder Sesamstraße, der dann hier immer sozusagen dann seine geheimen Zahlen alle hat. Guck mal, psst. Und dann zeigt uns die Natur, wie sie wirklich im Inneren tickt. Nein, nein, die Natur sitzt still da und wartet auf unsere Fragen. Und dann kommen wir mit unseren Fragen, die wir an sie stellen und sie antwortet uns gleichmütig und ohne irgendeinen Ehrgeiz. Also, zum Beispiel fragt ein Wissenschaftler die Natur, fällt ein Gegenstand dann zu Boden, wenn ich ihn loslasse? Und er probiert das Experiment aus, dann antwortet die Natur wie folgt, ja, an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt ist dieser Gegenstand mit den von dir gemessenen Eigenschaften, also zum Beispiel wie schwer er ist, zu Boden gefallen. Das ist die präzise Antwort, die die Natur in dem Moment gibt. Sie sagt nicht, schau her, das ist die Erdanziehung, mit der ich den Gegenstand nach den Gesetzen der Gravitation zum Erdmittelpunkt hinziehe. Sondern der Wissenschaftler zieht aus seiner Beobachtung seine Schlüsse. Jedes Mal, wenn ich etwas fallen lasse, stelle ich fest, in diesem Experiment fällt es herunter. Dann, so der Gedanke des Wissenschaftlers, muss dahinter doch ein Gesetz oder eine Regelmäßigkeit stehen. Und so entsteht, allerdings meist in genialen Hirnen wie dem eines Isaac Newton, dann eine Theorie, die immer und immer wieder von vielen Wissenschaftlern überprüft wird. Allerdings ist die Schwerkraft ein Gesetz, das wir aus unseren Beobachtungen folgern. Das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel bei der Frage nach Wundern, weil es ja immer heißt, das widerspricht den Naturgesetzen. Da müssen wir klären, was ist ein Naturgesetz? Das ist das, was wir aus unseren Beobachtungen folgern. Wir beobachten die Wirkungen dieser von uns benannten vermutlichen Kraft. Sehen oder feststellen können wir diese Kraft, wie zum Beispiel die Erdanziehung oder Gravitation selbst nicht. Ihre Wirkung beobachten können wir. Und sagen, dass sie morgen auch wirken muss, das können wir auch nicht. Ich kann nicht heute mit Sicherheit sagen, dass dieses schöne Pesto auch morgen, wenn ich es loslassen würde, auf den Boden knallt und kaputt geht. Das kann ein Wissenschaftler nicht tun. Das ist eine Vermutung. Ich kann nur aussagen, was ich als Experiment mache. Das ist übrigens was, was man als Induktionsproblem bezeichnet und was manche Philosophen in den Wahnsinn getrieben hat, dass wir über die Zukunft keine verlässlichen Aussagen machen können, weil die Naturgesetze Beobachtungen sind und wir nicht davon ausgehen müssen, dass sie morgen auch funktionieren. Wissenschaft sagt uns also, das ist wichtig, nichts darüber, wie Gott in diese Welt eingreifen kann, sagt uns nichts darüber, wie ein Wunder funktioniert oder ob sie möglich sind. Wissenschaft sagt uns nicht, wie die Welt ist, sondern wie sie uns aufgrund unserer Fragen und Experimente im Blick auf einen Bereich ihrer Wirklichkeit erscheint. Und es gehört zur Redlichkeit von guten Forschern, das einzugestehen. Auch Und das ist der Punkt, der uns oft von der Wissenschaft so einnimmt, wenn die wissenschaftliche Forschung einen ungeheuren Erfolg in der Praxis verbuchen kann. In der Medizin, in der Technik oder in der Vorhersage natürlicher Phänomene erleben wir es ja, wie präzise wir Dinge verstehen. Es gibt nun auch bekannte Wissenschaftler, die diese Grenze nicht beachten, auf geradezu ungehörige oder unverschämte Weise überschreiten. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der sehr bekannte Stephen Hawking. Ein brillanter Physiker, auch aufgrund seiner Lebensgeschichte jemand, der hohe Achtung verdient. Aber gerade in seinen populärwissenschaftlichen Büchern macht er nie deutlich, wann er zu Recht als begnadeter theoretischer Physiker spricht und wann er sich auf philosophisches oder persönliches Glaubensterrain begibt. So gewinnen seine persönlichen Glaubensansichten über Gott und die Welt und seine philosophischen Spekulationen das Ansehen, als könnte er als Physiker sie beweisen. Das ist natürlich nicht so. Aber wer diese gefährliche Mogelei nicht durchschaut, und ich fürchte, das ist bei vielen von uns der Fall, bei dem bleibt am Schluss der Eindruck, wir werden schon einmal die tiefsten Geheimnisse dieser Welt ergründen. Und selbstverständlich, wenn Hawkins das sagt, dann brauchen wir Gott nicht, dass die Welt entstanden ist. Es gibt viele Fragen, auf die eine bestimmte Wissenschaft gar keine Antwort geben kann. Ein Beispiel für die Physik. Die Physik hat die existierende Welt zum Gegenstand. Das, was ist, was ich anfassen kann, was da ist, was ich sehen kann, das, was uns allen plausibel ist. Also alle Physiker mögen das jetzt entscheiden, wenn wir in den atomaren Bereich oder sonst was gehen, also auch vieles, was wir natürlich überhaupt gar nicht verstehen, aber grundsätzlich eine Welt, die da ist. Phänomene, die da sind. Was die Physik nicht beantworten kann, weil es weder zu ihren Fragen noch zu ihrer Kompetenz gehört, ist die Frage, warum es etwas gibt. Warum gibt es diese Welt, die ich als Physiker untersuchen kann? Das ist keine Antwort, die die Physik geben kann. Das ist eine Frage, die bei der Philosophie richtig angesetzt wäre. Mit dieser Frage beginnt bei Parmenides sogar die abendländische Denkgeschichte. Warum existiert etwas? Das Allerselbstverständlichste für uns muss man doch mal in Frage stellen dürfen. Wäre es nicht viel wahrscheinlicher, dass es nichts gibt? Also wirklich nichts. Nichts, das man denken kann, nichts, das man fühlen kann, also wirklich gar nichts. Warum gibt es überhaupt etwas? Das ist eine philosophische Frage. Im Übrigen eine, die auch die Philosophie am Ende nicht wirklich beantworten kann. Außer mit dem Hinweis, etwa bei Platon oder Aristoteles, auf einen Gott. Der Gedanke des Ursprungs aller Dinge aus Gott ist in der abendländischen Denkgeschichte die meist durchdachte und von den schlauesten Köpfen vertretene Ansicht. Die moderne Philosophie allerdings, so sage ich das mal vereinfachend, hat sich des Problems entledigt, weil es unbequem ist, indem sie sagt, wir können darüber gar nichts aussagen. Wenn Sie bis hierher ein paar anregende Gedanken mitgenommen haben, dann werden Sie jetzt hoffentlich auf den Satz, die Wissenschaft hat doch bewiesen, mit einem fröhlichen Gespräch antworten können und erstmal miteinander nachdenken, was ist denn die Wissenschaft, was hat sie denn bewiesen, was bedeutet das eigentlich für den Glauben und warum die Wissenschaft über Gott eigentlich nichts aussagen kann. Und Sie werden hoffentlich, das wäre der Erfolg meiner Predigt, den ich mir wünsche, Sie werden hoffentlich von Herzen und fröhlich lachen können, wenn jemand den Glauben an Gott dessen verdächtigt, dass Gott nur ein Lückenbüßer sei für die Dinge, die wir eben noch nicht verstehen. Das hört man ja immer wieder mal. Naja, das ist halt einfach so, ne? Also ihr glaubt halt an Gott, weil wir Dinge noch nicht verstehen. Diese Behauptung wäre für Platon schon völlig absurd gewesen, weil er eine Antwort auf die Frage sucht, warum etwas ist. Und Polkinghorne hätte seinen Kopf darüber geschüttelt. Denn der Glaube bezieht sich auf eine andere Weise auf die gleiche Wirklichkeit wie die Wissenschaft. Auf eine andere Weise, es ist eine andere Perspektive. Es ist eben nicht so, dass mit dem Fortschreiten der Wissenschaft der Bereich des Glaubens immer mehr dahinschmilzt, sondern das Fortschreiten der Wissenschaft vermehrt unser Staunen und gibt uns, mit Collins Worten, im Forschungslabor noch mehr Grund, um Gott anzubeten. Und es ist sehr erstaunlich, das ist der letzte Gedanke, im Unterschied zu den Weltentstehungsmythen anderer Kulturen und der Völker rund um Israel damals, wie der Schöpfungsbericht, den wir gehört haben, hochkomplex zur Anbetung anleitet. Sicherlich ist den Bibellesern unter Ihnen das längst klar. Aber auf welche Art und Weise schafft Gott denn die Welt? Was tut er? Ist er der Hauptbastler oder ein Schreiner? Kommt andauernd in dem Text vor. Das ist wirklich faszinierend. Und Gott sprach. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er sprach, die Erde möge hervorbringen. Wissen Sie, für mich ist das sehr spannend für die damalige Zeit. Wenn man sich eigentlich doch vorstellt, alles wird handwerklich erstellt. Die Sprache Gottes, erinnern Sie sich an Collins? Die Information, die Gnome, die Baupläne des Lebens. Gott verleiht der Materie Ordnung. Er verleiht Information, Sinn und Ziel. Und in uns Lebewesen auch Leben. Gottes Reden ist dabei aktiv, ordnend und gewollt. Und wir verdanken ihm alles. Also wer kann, freue sich an der mathematischen Schönheit der Quantentheorie und alle anderen wie ich am Duft des Kaffee im Foyer. Bitte nehmen Sie aus dieser Predigt eine freudige Gewissheit mit. Die Wissenschaft kann uns den Glauben nicht streitig machen. Nicht den Glauben an unseren Schöpfer, nicht den Glauben an unseren Erlöser. Und wer die Bibel liest, braucht Köpfchen. Bei uns darf niemand den Verstand an der Garderobe ablegen. Wenn die Welt um uns herum vielleicht auch postfaktisch und irrational wird, wir als Christen schätzen den Verstand, den Gott uns gab. Amen.